Ja, herzlichen Dank. Vor allem Ihnen allen, die Sie jetzt hier Hitze und Fußball und was weiß ich was noch an privaten Verpflichtungen getrotzt haben, bei einem Autor, den ja eigentlich in Deutschland fast niemand mehr kennt, was mal anders war. Die Vermutung wäre jetzt also, möglicherweise sind Sie alle große Spanien-Fans und kennen sich in spanischer Literatur gut aus. Dann könnte es noch sein, dass man von diesem Gustavo Adolfo Becker, darf man sagen, es geht auch Becker, uns ginge auch noch anderes, dass dieser obskure Mensch hier heute Abend auftaucht, geht natürlich das Risiko ein, dass jemand denkt, der sich das anguckt, gerade auch in der Podcast-Reihe, die gehen jetzt wirklich aufs Zickige. Die suchen jetzt wirklich Sachen heraus, von denen kein Mensch je gehört hat. Je obskurer, desto besser. Das ist aber nicht ganz richtig. Dieser Mann war in Spanien lange Zeit eine große Figur der spanischen Literatur. Zu seinem eigenen Koma nicht zu Lebzeiten, sondern posthum. Es schwirren da die ersten Vergleiche herum, der spanische Edgar Allan Poe, der spanische E.T.A. Hoffmann, der spanische Heinrich Heine. Letzteres deshalb, weil Gustavo Adolfo Becker in Spanien für zweierlei berühmt ist. Für Gedichte, wo man ihn dann manchmal den großen Spätromantiker nennt, auch so was, wo man vorsichtig sein muss, aber er ist ein Erneuerer der spanischen Lyrik. Jemand, der dann erst eigentlich eine Generation nach seinem Tod so richtig aufgenommen wurde. Dann aber lange Zeit als das Fundament moderner spanischer Lyrik halt, mit den Dingen, die er gemacht hat. Also die Befreiung von leerer Form, die Befreiung vom Wortgeklingel, die Rückführung aufs Persönliche, auf den direkten Ausdruck. Das aber halt mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts. Und eben seine Geschichten, seine Legendas, seine schaurigen Geschichten. Und die hat man versucht auch nach Deutschland zu holen, immer wieder mal. Und es gibt aber noch einen anderen Grund, dazu sage ich gleich noch was. Der andere Grund, warum wir den heute Abend nehmen, ist, er wäre so wichtig für Sie, falls Sie irgendwann mal Liebeskummer haben oder hatten oder wieder mal haben wollen. Nicht, weil ich Ihnen dann die Lektüre der Gedichte empfehle, sondern Gustavo Adolfo Becker ist in Sevilla geboren. Und wenn Sie in Sevilla in den Maria Luisa Park gehen, da finden Sie dort einen Postkasten, vorne offen mit ein paar Regalbrettern aus Marmor. In diesem Postkasten liegen Brieflein, oft ohne Umschlag, offen. Die können Sie lesen, das ist eine spanische Tradition, dort Liebesbriefe abzulegen. Das scheint mir logisch, an Menschen schreibt, die nicht mehr erreichbar sind, also zum Beispiel an Verstorbene, oder an Menschen, denen man sich nie trauen würde, einen Liebesbrief in den Schulranzen oder in den Briefkasten zu stecken, aber man möchte es doch einmal geschrieben haben, oder eben Menschen, wo man sich nicht getraut hat vor 20 oder 30 Jahren oder vor 4 Wochen, die anzusprechen oder denen gar das Liebesbriefchen zu schicken. Aber jetzt muss es raus. Und dieser Briefkasten ist also ein solcher Ort für verspätete, nicht mehr direkt zustellbare Liebesbriefe. Und der steht da nicht einfach. Der gehört zu einem Ensemble, zu einem Denkmal für diesen großen Sohn der Stadt, für Gustavo Adolfo Becker. Das ist 1911 errichtet worden. Da sehen Sie die klassische Künstlerbüste in der Mitte. Der Dichter, dessen lockiges Haupthaar da schon fast wie der aus ihm herausgewachsene Lorbeerkranz wirkt. Und was ihm da auf dieser Rundbank rund um den Baum zu Füßen liegt, ist die gefällte Muse, also eine der gefällten Musen, von hinten durchbohrt mit einem Speer, sterbend. Der Köcher ist schon leer geschossen. Diese Muse hat also eigentlich keine Kraft mehr, keine weiteren lyrischen Pfeile und streckt ersterbend den Arm aus nach diesem Dichter. Er möge doch, jetzt kann man sagen, das Werk der Muse übernehmen, von jetzt an Muse der spanischen Literatur sein oder eben die Muse wiederbeleben, ihr den Speer aus dem Rücken ziehen und den Köcher wieder mit Pfeilen füllen. Und was Sie noch sehen an diesem Denkmal, sind drei Damen sinnbildlich für drei Stadien der Liebe. Also da wird Gustavo Adolfo Bécquer als großer Poet der Liebe gefeiert bei diesem Denkmal. Jetzt können Sie sagen, Liebe führt natürlich dann unweigerlich irgendwann zu Liebeskummer, also gehört doch auch irgendwie in den Bereich der Gruselgeschichte, aber das ist in dem Denkmal sicher nicht mitgemeint. Aber ich will es erwähnt haben, Sie lernen hier also den spanischen Schutzheiligen der Liebe, gerade auch der unglücklichen Liebe kennen. So war es nämlich in seinem Leben. Das war sehr kurz. Und man liest da sehr viel Unterschiedliches. Er ist der Sohn eines Kunstmalers, über den Sie in manchen Einträgen, zum Beispiel in der Wikipedia, mal schnell finden, ja, der sei erfolgreich gewesen, in Sevilla sehr bekannt. Ich war auch nicht dabei, aber nach meinen Recherchen scheint das eine Beschönigung zu sein. Der Mann war im Geschäft, aber der scheint vor allem Stadt- und Landschaftsansichten gemalt zu haben für die Spanien-Touristen, die es damals schon gab. Der hat halt Sevilla-Ansichten an Durchreisende verkauft. Er konnte die Familie ernähren, aber auch eher schlecht als recht. Und er starb früh. Und dann starb auch noch die Mutter. Die Kinder, er hatte Geschwister, Gustavo Adolfo, die Kinder wurden verteilt über Verwandte und Bekannte, die bereit waren, ein Kind aufzunehmen. Die Dame, die ihn aufgenommen hat, hat es wahrscheinlich mit dem 10-Jährigen durchaus gut gemeint. Die wollte das, wie der Schwabe sagt, was rechts wird aus dem Bur. Nur was Kinder sich so vorstellen und was Erwachsene sich so vorstellen, was das Rechte sei, das liegt halt auseinander und so auch hier. Er hat früh künstlerische Neigungen gezeigt. Er war am Malen ein bisschen interessiert, mehr noch aber ganz früh am Schreiben. Und da hatte seine Betreuerin jetzt, sein Vormund, Angst und dachte, das wird nichts. Der Bub soll Kaufmann werden oder irgend sowas, was er partout nicht wollte. Da begann dieser große Konflikt zwischen Vernunft, die für ihn gleichbedeutend war mit ein Leben abseits des eigentlichen Lebens führen, also ein Leben erhalten, sicher, das einem genauso sicher keinen Spaß macht, oder in die große Unsicherheit zu gehen, von der einem viele andere drumherum prophezeien, das wird ein Untergang, das kann nur schief gehen. Man hat sich dann, bevor es zur quasi Enterbung kam, nochmal zusammengerauft und man hat ihn auf eine Schule, auf eine Militärschule, also was ganz Eigenwilliges, das gab es, eine Schule, die die Kinder von Begüterten, von Adligen, von Menschen, die gut vernetzt waren, aber die plötzlich als Waisenkinder da standen, aufnahmen, weil die Marine Nachwuchs brauchte und anderem und vor allem bei Navigatoren. Kann halt nicht jeder Kapitän eines Schiffes sein. Und Navigationsoffizier zu sein, das ist weniger ruhmreich als Kapitän zu sein. Und da hat man diese Leute ausgebildet und gesagt, das ist der Dank. Er müsste in der Marine dieses weniger ruhmreiche machen. Und diese Schule ist aber von der Königin abgeschafft worden im Zuge einer Finanzreform, als er dort gerade Schüler war. Da hat er dann gelernt, auch Sicherheiten können einem wirklich unter den Beinen weggezogen werden. Vielleicht war es für ihn auch ein Wink des Himmels, dass er dieser Tretmühle entkam. Und dann sagte er, jetzt muss es Kunst sein. Man hat ihn dann nochmal zum Onkel gegeben als Maler, das hat er auch hingeschmissen. Er wollte unbedingt Schriftsteller werden, was hieß, dass die schützenden Hände und die Unterstützung von ihm abgezogen wurden. Er musste zusehen, wie er durchkommt. Das hat er versucht und schnell gemerkt, das geht so richtig nicht. Und wenn man ganz verzweifelt ist, was wird man dann? Dann wird man Journalist. Das ist ihm also auch passiert. Nachdem er schon so eine Weile eigentlich eine nicht erfolglose Malerausbildung hinter sich hatte, also Kunstmalerausbildung. Er hat sich dann auf Schreiben verlegt und als Journalist hat er dann auch nebenher die ersten seiner Werke geschrieben und veröffentlicht. Aber wie es damals üblich war, ohne Namensnennung, eingeschmuggelt zwischen all die anderen Sachen. Hier mal ein Gedicht, da mal eine seiner Erzählungen, so dass einige Leser, das waren nicht die größten Publikationen der Epoche, in denen er da arbeitete, so dass die Leser vielleicht manchmal was fanden, was sie mochten, es aber auch wieder vergessen haben. Man konnte es nicht festmachen an einem Herrn Becker. Das gab es nicht als Begriff. Das war nicht da. Und er hangelte sich wirklich durch. Es gab ganz schlechte Jahre und es gab halt Momente mit ein bisschen Aussicht. Und privat war sein Leben ein Elend. Denn er hatte sich verliebt in eine Frau, die er tatsächlich heiraten durfte, aber wohl, wie es aussieht, auf Druck des Vaters. Die hatte nämlich einen Geliebten, eine absolute Messalliance, einen offenbar Tagdieb, Herumtreiber, möglicherweise Vorbestraften. Der Vater war Arzt und wollte auf keinen Fall, dass ihm die Tochter mit diesem Burschen durchgeht. Oder möglicherweise war sie da schon schwanger, dass also ein Kind zur Welt kommt, bei dem dann gefragt werden kann, wer ist denn ein Vater? Und so hat der Vater wohl eingefädelt, dass sie diesen Verehrer heiraten muss, den sie nicht liebte, der sie aber abgöttisch liebte. Das wird dadurch ein bisschen seltsamer, dass dieser Arzt der Arzt ist, der 2-3 Jahre vorher Gustavo Adolfo einer Geschlechtskrankheit wegen behandelt hatte. Und die waren damals nicht so gut und dauerhaft auskurierbar. Also irgendwie ein bisschen eigenartig, diese von außen arrangierte Ehe, aber er hat furchtbar gelitten, weil sie hat wahrscheinlich von diesem und jedenfalls von anderen Liebhabern auch nicht abgelassen. Es ist ganz fraglos, dass mindestens eins der 3 Kinder aus dieser Ehe nicht von ihm ist und er hat da gelitten wie ein Hund. Was der Anlass war für das Persönliche seiner Gedichte. Ein bisschen anders sieht es aus mit dem, was er an Geschichten geschrieben hat. Dass er die Legenden nennt, hat den guten und wahren Grund, dass eigentlich in jeder seiner fantastischen Erzählungen gleich am Anfang Bezug genommen wird auf eine Legende aus irgendeiner Gegend Spaniens. Ich kann ihm jetzt nicht versprechen, dass er da immer ganz getreulich gearbeitet hat. So kenne ich mich auch nicht aus. Aber es lässt sich zumindest recherchieren, dass etliche dieser Legenden tatsächlich existieren. Er hat dann vielleicht hier und da ein bisschen umgemodelt, aber er hat die tatsächlich nacherzählt. Ihn hat Geschichte interessiert, aber die interessante Frage ist, warum macht er das? Warum wählt er fürs Schaurige die Legendenform? Da hört schon auf, wenn dann in deutschen Literaturgeschichten gerade steht, es sei der spanische E.T.A. Hoffmann. E.T.A. Hoffmann holt einen herein in die Geschichte, die ist unmittelbar, die entfaltet sich in einer ja oft modernen, für die damalige Zeit modernen, gegenwärtigen, aktuellen sozialen Welt. Becker geht immer zurück und es ist nicht der sinnliche Moment allein, der ihn interessiert, sondern dieser Überblick, die Mechanik der Legende, was da passiert. Sie könnten das fast als Webteppich sich auch vorstellen an der Wand, dass diese Geschichte in dieser altertümlichen Form dargestellt wird, was ja gut zu Legenden passt. Und heute liest sich das tatsächlich im ersten Moment ein bisschen sperrig. Ich hoffe, ich kann Sie heute Abend zu einem anderen Blick überreden darauf. Aber bevor uns Dorothea Balzer jetzt gleich mal eine dieser Legenden vorlesen wird, damit wir wissen, wovon die Rede ist, nochmal zum Namen. Der wird also gegen Ende des 19. Jahrhunderts so wirklich entdeckt. Posthum 1871, ein Jahr nach seinem Tod, stellen Freunde, was gar nicht so leicht war, weil wie gesagt, die Arbeiten waren zerstreut, seine Manuskripte lagen irgendwo, stellten die erste Ausgabe von Werken überhaupt vor, wo dann drauf stand der Name Gustavo Adolfo Becker. dann wird er in Spanien populär und das schwappt über nach Deutschland aus einem ganz bestimmten Grund. Die deutschen Literaturgeschichtler, Literaturkritiker, Literaturhistoriker sind im vollen Schwunge nationaler Erhebung. Deutschland hat sich neu geformt. 70, 71, Frankreich wird besiegt. Plötzlich ist diese neue, starke Mittelmacht da. Das neue Deutschland mit Preußen als Rückgrat und als Schwert. Und jetzt geht's voran. Jetzt will man alles haben, nach und nach auch Kolonien, einen Platz an der Sonne. Dieses deutsche Selbstbewusstsein, wir sind wir, dieser Stolz aufs eigene Ingenieurwesen, gekoppelt mit dem Stolz auf die Philosophen und die Dichter, wir sind die Größten. Diese Herrschaften, diese Literaturgeschichtler waren völlig elektrisiert, als aus Spanien herüberdrangen, wir haben einen ganz großen Spätromantiker. Dann guckten die auf den Namen, wurden schon bei Gustavo Adolfo, also die Verneigung vor Gustav Adolf, dem Mann, der das deutsche Katholikentum gerettet hat, ne, vor den bösen Protestanten im Dreißigjährigen Krieg, hellhörig, vor allem aber bei Becker. Das war ihnen sofort klar, das ist ja eine zugewanderte deutsche Familie. Und da man es ihm nicht gleich unterstellen konnte, dass er erste Generation ist, hat man dann einfach mal rekurriert, der Großvater sei es gewesen. Der Großvater sei ein Bäcker gewesen, ein ausgewanderter Deutscher. Und das merke man jeder Zeile und jedem Wort an. So könne nur jemand schreiben, der vom deutschen Geist erfüllt sei und von der deutschen Poesie beflügelt. Das, was da herüberkomme, was die Spanier gerade eben so mit frischem Schwung versorgt, ist natürlich deutscher Geist, deutsches Blut. Und das zog sich durch diese Literaturgeschichte. Daran stimmt eigentlich nicht viel mehr, als dass er Bäcker heißt. Ne? Eingewandert ist die Familie vermutlich, da gibt es auch wieder Widerstrebendes, im 16., Anfang 17. Jahrhundert aus Flandern. Also nichts mit dem deutschen Bäckermeister, der mal eben über die Grenze ging. Ne? Aber das war der erste Schwung. Das ging dann so weit, ganz kleine Wolte, erzähle ich jetzt doch noch, dass in der Zeit des Ersten Weltkriegs zwei deutsche Herausgeber, die auch wieder die Legenden von ihm sammeln und mal gesammelt vorlegen wollen, sich wirklich nerven an dieser Deutschtümelei der bisherigen Einführungen, Aufsätze über, Begleitworte zu und Lexikoneinträge zu Gustavo Adolfo Becker. Und im Vorwort zu ihrer Ausgabe ganz eindeutig sagen, dass das ein bisschen arg viel Blondheitsromantik sei, die man dem da antue und dass er halt dann doch ein Spanier sei und dass es wirklich ein bisschen nervig sei, dieses Gemurmel über das deutsche Wesen. Einer der beiden, die diese Position beziehen, ist Hans-Heinz Evers. Hans-Heinz Evers ist einer der großen deutschen Fantasten und zwar so wie Hans-Karl Strobel, ein Musterbeispiel für die deutsche Fantastik, die abgleitet ins Obskurantistische und ins Wüst-Demokratiefeindliche. In diese deutsche Fantastik, die dann Hand in Hand geht mit der Nazi-Ideologie und Autoren, die sich den Nazis auch wirklich andienen. Also 20 Jahre später singt der Hans-Heinz Evers genau dieses Lied. Nichts kann ihm deutsch und blond genug sein, ne? Und überall ist das deutsche Wesen, in dem die Welt genießen soll. Und da sagt er aber noch vorher, jetzt lasst mal diesen Namen Spanier bekehren in Ruhe und germanisiert ihn nicht immer. Ne, der ist ein Spanier. So. Danach ging es dann mit seinem Ruhm hierzulande bergab. Man hat nur noch gelegentlich versucht, ihn eben in Anthologien irgendwo unterzubringen. Man hat auch mal eben eine schöne Ausgabe vorgelegt, aber er ist nie bekannt geworden wie, was weiß ich, die, mit denen man ihn verglichen hat, Edgar Allan Poe zum Beispiel. Ob das gut oder schlecht ist, können Sie jetzt entscheiden. Denn Dorothea, ich möchte dich bitten, dass du uns diese Geschichte vorliest. Die heißt oft der Geisterberg, wenn Sie sie in irgendwelchen Anthologien finden. Ich habe es mal mit Armseelenberg übersetzt, weil ich glaube, das passt besser. Der Animas wegen und auch so wie arme Leute in der Nachbarschaft, Bauern und so, christliche Bauern einen durchspukten Berg, der so durchspukt ist, nennen würden.
Der Armseelenberg, Legende aus Soria, von Gustavo Adolfo Bécquer. In der Nacht zu aller Seelen, ich weiß nicht genau zu welcher Stunde, weckten mich die Kirchenglocken mit ihrem Totengeläut. Ihr monotoner, unablässiger Klang rief mir eine alte Überlieferung wieder ins Gedächtnis, die ich kürzlich in Soria gehört hatte. Ich versuchte, zurück in den Schlaf zu finden, vergeblich. Ist die Fantasie einmal angespornt, geht sie durch wie ein scheuendes Pferd, das kein Ruck am Zügel mehr zum Stehen bringen kann. Um die wache Zeit zu füllen, beschloss ich daher, diese Legende aufzuschreiben, was ich auch getan habe. Am hellen Mittag, mit einer ordentlichen Mahlzeit im Leib und einer Zigarre im Mund, wird der Leser einer Zeitung davon wohl nicht sonderlich ergriffen werden. Ich habe die Legende am Ort ihres Geschehens gehört. Und bei ihrer Niederschrift habe ich immer wieder ängstlich den Kopf gewendet, wenn unter dem Andrang der kalten Nachtluft die Scheiben meiner Balkontür klirrten. Wie auch immer, hier ist sie, wie im Kartenspiel der Ritter der Kelche. Leint die Hunde an, blast das Signal zum Sammeln. Wir kehren zur Stadt zurück. Die Nacht naht. Wir haben alle Heiligen und sind noch immer auf dem Armseelenberg. So früh schon? An keinem anderen Tage würde mir in den Sinn kommen, die Jagd auf dieses Wolfsrudel abzubrechen, das der Schnee des Moncayo aus seinen Bauten vertrieben hat. Aber heute geht es nicht anders. In Bälde wird beim Templerorden das Gebet erklingen und die Seelen der Toten werden ihre Glocke in der Bergkapelle läuten. In dieser verfallenen Kapelle? Ihr wollt mir wohl Angst machen? Nein, schöne Cousine, ihr wisst nicht, was sich in dieser Gegend ereignen kann. Ihr weilt ja noch kein volles Jahr hier. Zügelt eure Stute und ich bringe meine in den Schritt. Dann werde ich euch unterwegs diese Geschichte erzählen. Die Pagen versammelten sich zu bunten, trubeligen Haufen. Die Grafen von Burges und von Ancudielle bestiegen ihre prächtigen Rosse und folgten ihren Kindern Beatrice und Alonso, die den Zug in einigem Abstand anführten. Während des Ritts trug Alonso die versprochene Historie vor. Dieser Berg, den man heute den Armseelenberg nennt, gehört den Templern, deren Kloster ihr dort am Flussufer seht. Diese Templer waren Krieger und Mönche zugleich. Nachdem Soria von den Mauren zurückerobert war, rief der König sie aus fernen Landen herbei, um die Stadt noch vor der Brücke zu verteidigen. Damit kränkte er seine kastilischen Adligen tief. Diese hätten die Stadt doch ebenso gut alleine verteidigen können, wie sie sie zuvor alleine erobert hatten. Jahrelang schwelte tiefer Hass zwischen den Rittern des neuen und mächtigen Ordens und den Hidalgos der Stadt, bis er schließlich lichterloh ausbrach. Erstere hatten den Bergwald für gesperrt erklärt, um das dort reichlich vorkommende Wild ganz für ihren eigenen Bedarf und ihr Vergnügen zu haben. Letztere beschlossen, in diesem Jagdrevier eine große Hatz zu veranstalten und sich über das strenge Verbot der »bespohrten Pfaffen«, wie sie ihre Feinde nannten, hinwegzusetzen. Die Kunde von der Jagd verbreitete sich und nichts konnte die eine Gruppe von ihrer Jagdversessenheit abbringen, noch die andere von ihrer Entschlossenheit, diese Jagd zu vereiteln. Der geplante Übergriff fand statt. Bei den wilden Bestien hinterließ er keinen Eindruck, umso mehr jedoch bei den zahlreichen Müttern, die danach um ihre Söhne Trauer trugen. Es war keine Jagd, sondern ein grausiges Gemetzel. Der Berghang war übersät mit Leichen. Und die Wölfe, eben jene Kreaturen, die eigentlich ausgerottet werden sollten, labten sich am Blut. Schlussendlich sprach der König ein Machtwort. Der Berg, jener verfluchte Anlass solch großen Unheils, wurde zum unbetretbaren Bannwald erklärt. Und die dortige Kapelle, in deren Hof Freund und Feind Seite an Seite begraben lagen, verfiel zur Ruine. Seitdem, so erzählt man sich, beginnt in der Nacht zu aller Seelen die Glocke der Kapelle von selbst zu läuten. Und die Seelen der Verstorbenen, eingehüllt in die Fetzen ihrer Leichentücher, hetzen in einer fantastischen Jagd durch Dickicht und Dornengestrüpp. Die Hirsche röhren vor Schrecken, es heulen die Wölfe, die Schlangen zischen gar grausig. Und am nächsten Tag findet man im Schnee die Abdrücke der fleischlosen Füße der Skelette. Darum nennen wir den Berg in Soria den am Seenberg. Und darum wollte ich ihn noch vor Anbruch der Nacht verlassen. Alonsons Erzählung gelangte just in dem Augenblick ans Ende, als die beiden jungen Leute den Beginn der Brücke erreichten, die zur Stadt führte. Hier harrten sie ihres Gefolges, das wieder vereint mit den beiden Reitern in die engen, dunklen Gassen von Soria eintauchte. Die Dienerschaft hatte soeben die Tafel abgetragen. Der hohe Kamin im gotischen Stil im Palast der Grafen von Alcudiel warf einen lebhaften Schein und erhellte Gruppen von Damen und Herren, die rings um die Feuerstelle zwanglos plauderten, während der Wind gegen die Butzenscheiben der Spitzbogenfenster des Saals fuhr. Nur zwei Personen schienen abseits des allgemeinen Gesprächs zu stehen, Beatrice und Alonso. Beatrice, in vage Tagträume versunken, folgte mit dem Blick dem launischen Spiel der Flammen. Alonso betrachtete das funkelnde Widerspiel des Feuers in den blauen Augen von Beatrice. Beide verharrten eine Zeit lang in tiefem Schweigen. Die reiferen Damen gaben passend zu Allerseelennacht, und während in der Ferne die Kirchenglocken von Soria klagend und eintönig läuteten, unheimliche Geschichten zum Besten, in denen Gespenster und Erscheinungen die Hauptrollen spielten. »Schöne Cousine«, rief Alonso schließlich aus und durchbrach das lange Schweigen zwischen ihnen. »Bald werden wir uns trennen, vielleicht für immer. Ich weiß, dass euch die kargen Ebenen Kastiliens nicht gefallen, so wenig wie die rauen kriegerischen Sitten und die einfachen patriarchalischen Gebräuche. Ich habe euch mehr als einmal seufzen hören, vielleicht nach einem Verehrer in eurer fernen Heimat.« Beatrice machte eine Grimasse kalter Gleichgültigkeit. In jenem verächtlichen Zusammenpressen ihrer schmalen Lippen offenbarte sich das wahre Wesen dieser Frau. »Vielleicht habt ihr Sehnsucht nach dem Prunk des französischen Hofes, an dem ihr zuvor gelebt habt«, setzte der junge Mann eins hinzu, »wie dem auch sei. Ich spüre, dass ich euch bald verlieren werde. Für den Fall, dass wir uns trennen, möchte ich, dass ihr ein Andenken an mich annimmt. Erinnert ihr euch, als wir in die Kirche gingen, um Gott für die Wiederherstellung eurer Gesundheit zu danken? Jener Gesundheit, um deren wegen ihr in dieses Land gekommen seid? Das Schmuckstück, das die Feder an meiner Mütze hielt, fiel euch ins Auge. Wie schön sähe es aus, heftete es einen Schleier an eure dunklen Haare. Es hat schon einmal einen Brautschleier gehalten. Mein Vater schenkte es der Frau, die mir das Leben gab, und sie trug es beim Gang zum Altar. Nehmt ihr es an? Ich weiß nicht, wie man es in eurem Land erhält, erwiderte die Schöne, doch in meinem gilt die Annahme solch eines Stückes als bindendes Versprechen. Nur an Festtagen und von einem Verwandten darf man so ein Geschenk entgegennehmen. Und selbst der könnte den Fall nach Rom vor dem Papst bringen, um daraus eine Eheschließung zu machen. Der eisige Ton, in dem Beatrice diese Worte sprach, verwirrte den Jüngling für einen Moment. Als er sich wieder gefasst hatte, antwortete er bedrückt: Ich weiß, Cousine, doch heute feiert man Allerheiligen und mehr noch, feiert eure Namenspatronin. Heute ist ein Tag für Rituale und Geschenke. Wollt ihr das meine annehmen? Beatrice biss sich leicht auf die Lippe und streckte wortlos die Hand nach dem Geschmeide aus. Wieder verstummten die beiden jungen Leute. Und erneut waren die zittrigen Stimmen der Alten zu hören, die von Hexen und Kobolden erzählten. Dazu das Pfeifen des Windes, der die Fensterscheiben klirren ließ, und das traurige, eintönige Läuten der Glocken. Nach einigen Minuten nahm er das unterbrochene Gespräch wieder auf, bat, ehe Allerheiligen zu Ende geht, der Tag, an dem sowohl euer als auch mein Namenspatron gefeiert wird, an dem ihr mir also ein Andenken gewähren könnt, ohne euch zu binden, wollt ihr es da nicht doch noch tun? Bittend sah er die Cousine an, deren Augen jäh aufblitzten, erhellt von einem teuflischen Gedanken. Warum auch nicht? Rief sie aus und hob dabei die Hand zur rechten Schulter, als suche sie nach etwas in den Falten ihres weiten, goldbestickten Samtärmels. Dann fügte sie mit einem kindlich wehmütigen Ausdruck hinzu: Erinnert ihr euch an die blaue Schärpe, die ich auf der Jagd heute trug, von der ihr sagtet, sie sei wegen ihrer bedeutsamen Farbe das Wappen eures Herzens? Gewiss. Nun, sie ist verloren. Sie ist verloren. Dabei wollte ich sie euch als Andenken hinterlassen. Verloren? Wo denn? Fragte Alonso und erhob sich von seinem Platz. Seine Miene eine unbeschreibliche Mischung aus Angst und Hoffnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht auf dem Berg? Auf dem Armseelenberg, flüsterte er und sank erbleicht auf seinen Sessel zurück. Auf dem Berg der Geister. Mit dumpfer, stockender Stimme fuhr er fort. Ihr wisst es, denn schon tausendmal müsst ihr es gehört haben. In der Stadt, ja, in ganz Kastilien gelte ich als König der Jäger. Da ich meinen Mut, anders als meine Vorfahren, noch nicht in Schlachten unter Beweis stellen konnte, lege ich in diesen Zeitvertreib, der ein getreues Abbild des Krieges ist, die ganze Kraft meiner Jugend und all das feurige Temperament meines Blutes. Der Teppich unter euren Füßen besteht aus den Fellen wilder Tiere, die ich eigenhändig erlegt habe. Ich kenne ihre Schlupfwinkel und ihre Gewohnheiten. Ich habe gegen sie gekämpft, bei Tag und bei Nacht, zu Fuß und zu Ross, allein und in der Gesellschaft. Und niemand kann behaupten, er habe mich jemals vor einer Gefahr davonlaufen sehen. In jeder anderen Nacht würde ich dorthin eilen, voll Freude, als ginge es zu einem Fest. Doch heute Nacht. Warum soll ich es euch verhehlen? Da hindert mich die Furcht. Hört ihr? Die Glocken läuten. In San Juan del Duero erklingt das Oremus. Und nun beginnen die Geister des Berges, die gebleichten Schädel aus dem Gestrüpp zu erheben, das ihre Gräber bedeckt. Die Geister! Ihr bloßer Anblick kann dem Mutigsten vor Entsetzen das Blut in den Adern gefrieren lassen, ihm das Haar weiß färben oder ihn fortreißen im Wirbel ihrer gespenstischen Jagd. Wie ein Blatt, das der Wind, wer weiß, wohin trägt. Während der junge Mann sprach, bog ein verstohlenes Lächeln Beatrice' Lippen. Als er geendet hatte, schürte sie das Kaminfeuer, in dem die Holzscheite knisterten und aufflammten und Funken in tausend Farben sprühten. Dabei bemerkte sie in wegwerfendem Ton: Ach, das kommt keinesfalls in Frage. Was für ein Wahnsinn, einer solchen Nichtigkeit wegen jetzt auf den Berg zu gehen. In einer so dunklen Nacht, am Vorabend von aller Seelen, wo der Pfad nur so von Wölfen wimmelt. Diesen letzten Worten verlieh sie einen so sonderbaren Tonfall, dass Alonso nicht umhinkam, deren ganze bittere Ironie zu erfassen. Wie angestochen sprang er auf, fuhr sich mit der Hand über die Stirn, als wolle er die Furcht hinwegwischen, die sich in seinem Verstand, nicht in seinem Herzen, eingenistet hatte. Mit fester Stimme rief er, der schönen Zudi noch immer über den Herd gebeugt, müßig im Feuer stocherte: Leb wohl, Beatrice, leb wohl, bis bald.
Alonso, Alonso, rief sie und wandte sich rasch um.
Doch als sie ihn aufzuhalten versuchte, oder jedenfalls den Anschein erweckte, war der junge Mann bereits verschwunden. Wenige Minuten darauf war der Hufschlag eines Pferdes zu hören, das im Galopp davonstob. Mit hochroten Wangen und strahlend vor befriedigtem Stolz horchte die Schöne dem leiser werdenden Geräusch nach, das sich verlor und endlich ganz versiegte. Unterdessen spannen die älteren Frauen ihre Geschichten von Geistererscheinungen fort. Der Wind pfiff gegen die Fenster des Balkons und fern läuteten die Glocken der Stadt. Eine Stunde war vergangen, dann zwei, dann drei. Es ging auf Mitternacht zu. Und Beatrice begab sich in ihr Andachtskämmerlein. Alonso war nicht zurückgekehrt. Nicht zurückgekehrt, obwohl er es in weniger als einer Stunde hätte schaffen können.
Er muss Angst bekommen haben, rief die junge Frau aus, klappte ihr Gebetbuch zu und begab sich zu ihrem Bett.
Vergeblich hatte sie versucht, einige der Gebete zu murmeln, welche die Liturgie am Allerseelentag für jene vorsieht, die nicht mehr unter uns sind. Nachdem sie die Lampe gelöscht und die doppelten Seidenvorhänge zugezogen hatte, schlief sie ein. Sie glitt in einen unruhigen, oberflächlichen und nervösen Schlaf. Die Uhr am Postigo-Turm schlug 12. Im Halbschlaf vernahm Beatrice das Vibrieren der Glocke, träge, dumpf, von tiefer Schwermut erfüllt, und öffnete ein wenig die Augen. Sie glaubte, im Klang der Glockenschläge ihren Namen gehört zu haben, wenngleich von weit her, sehr weit her. Gerufen von einer erstickten, schmerzerfüllten Stimme. Der Wind heulte gegen die Fensterscheiben.
Es muss der Wind sein, versuchte sie sich zu beruhigen, wobei sie die Hand auf ihre Brust legte. Doch ihr Herz hämmerte immer wüster vor sich hin. Mit einem langen, schrillen, durchdringenden Ton hatten die Lärchenholztüren der Andachtskammer in ihren Angeln gequietscht. Erst knarrte das eine Türpaar, dann ein anderes, näher gelegenes. Nacheinander knarrten alle Türen, die auf dem Weg zu ihrem Zimmer lagen. Manche schwer und dumpf, andere mit einem langgestreckten, nervenzerfetzenden Ächzen. Dann Stille. Eine Stille, voll seltsamer Regungen. Die Stille der Mitternacht, durchsetzt vom eintönigen Murmeln fernen Wassers, von Hundegebell weiter weg, von undeutlichen Stimmen, unverständlichen Worten, dem Echo nahender und sich entfernender Schritte, dem Rascheln nachschleifender Gewänder, unterdrückten Seufzern, einem schweren Atmen, das man fast spüren konnte, und unwillkürlichem Schaudern, das die Gegenwärtigkeit von etwas Unsichtbarem ankündigte, etwas, dessen Herannahen man im Dunkeln dennoch wahrnahm. Schreckgebannt und zitternd streckte Beatrice den Kopf durch die Bettvorhänge und lauschte einen Augenblick. Sie vernahm tausenderlei verschiedene Geräusche, fuhr sich mit der Hand über die Stirn und lauschte erneut. Nichts. Stille. Mit jenem für Nervenkrisen so typischen Flackern der Pupillen nahm sie Gestalten wahr, die sich nach allen Richtungen hin bewegten. Doch wenn sie die Augen weit aufriss und auf einen bestimmten Punkt ausrichtete, nichts, nur Dunkelheit, undurchdringliche Schatten. Rief sie aus und bettete ihr hübsches Haupt wieder auf das blaue Atlaskissen. Bin ich denn so ängstlich, wie jene armen Kerle, deren Herz vor Schreck unter der Rüstung wummert, sobald auch nur die Rede auf Gespenster kommt? Sie schloss die Augen und versuchte zu schlafen. Doch all ihr Mühen um Fassung blieb vergebens. Bald setzte sie sich wieder auf. Blasser. Unruhiger, angsterfüllter. Dies war keine Einbildung mehr. Die Brokatvorhänge am Türdurchgang wurden auseinandergezogen. Auf dem Teppich waren langsame Schritte zu hören. Das Tappen war gedämpft, kaum wahrnehmbar, doch anhaltend. Und dem Takt dieser Tritte erklang irgendein Knarren wie von Holz, wie von Knochen. Sie kamen näher, immer näher. Und der Betstuhl neben ihrem Bette bewegte sich. Beatrice stieß einen schrillen Schrei aus, krümmte sich unter die Bettdecke, verbarg ihr Gesicht und hielt den Atem an. Der Wind peitschte gegen die Balkonfenster. Das Wasser des fernen Springbrunnens fiel immerfort mit ewigem, eintönigem Rauschen. Windböen trugen Hundegekläff heran und die Glocken der Stadt Soria, manche nah, andere fern, läuteten traurig für die Seelen der Verstorbenen. Eine Stunde verging so, dann zwei. Die Nacht. Ein Jahrhundert, denn für Beatrice wollte dies kein Ende nehmen. Endlich dämmerte die Morgenröte. Beatrice schüttelte ihren Schrecken ab und öffnete die Augen für die ersten Sonnenstrahlen. Wie herrlich ist das klare, helle Tageslicht nach einer Nacht der Schlaflosigkeit und des Grauens. Sie schob die Seidenvorhänge des Bettes zurück und wollte schon über ihre verflogene Angst lachen, als ihr mit einem Mal der kalte Schweiß ausbrach, ihre Augen vor Entsetzen aus den Höhlen traten und Totenblässe ihre Wangen alle Farbe nahm. Dort, auf dem Betstuhl, hatte sie jene nun blutige und zerfetzte blaue Schärpe erblickt, die sie auf dem Berg verloren hatte. Jene blaue Schärpe, die Alonso finden wollte. Als ihre Dienerschaft voller Entsetzen herbeieilte, um ihr die Nachricht vom Tod des Erben von Alcudiel zu überbringen, man hatte seinen von Wölfen zerfleischten Leichnam an jenem Morgen im Dickicht des Armseelenberges entdeckt, fanden sie sie reglos und verkrümmt, beide Hände an einen der Ebenholzpfosten des Bettes geklammert. Die Augen blickten weit aufgerissen, der Mund halb offen, die Lippen blutleer, die Glieder steif. Tot, gefällt vom Grauen. Man erzählt sich, dass einige Zeit nach diesem Vorkommnis ein verirrter Jäger, der die Nacht vor aller Seelen auf dem Armseelenberge hatte zubringen müssen, noch von dem Erlebten von schrecklichen Dingen berichten konnte, bevor er tags darauf starb. Unter anderem behauptete er, gesehen zu haben, wie sich zur Gebetsstunde die Skelette der alten Tempelherren und der Edlen von Soria, die zusammen im Vorhof der Kapelle begraben liegen, mit grausigem Gelärme erhoben und auf den Skeletten von Pferden ritten. Dabei hetzten sie, als sei sie ein Jagdwild, eine schöne, blasse Frau mit zerzaustem Haar, die mit nackten, blutenden Füßen und entsetzlichem Geschrei in Kreisen um Alonsos Grabmal rannte.
Vielen Dank, Dorothea Balzer. Romantik ist die Literatur der Entgrenzung, des Nicht-Kontrollierbaren, des Nicht-Messbaren, des Rational-Nicht-Eingrenzbaren. Die große literarische Korrektur zum Positivismus der Aufklärung, zu dieser Zähmbarkeitszuversicht, zu dieser Messbarkeitsgläubigkeit, zu diesem Wissenschaftsvertrauen. Und das kann vorkommen, diese Betonung von Unterbewusstsein, von Nacht, von Dunkelheit, von dem nicht rational Fassbaren, als reine Ironie oder als reine Dämonie. Aber es ist halt nicht die ganze Romantik. In den Geschichten selbst merken Sie manchmal, dass die Autorinnen, die das betonen wollen, ja auch Angst bekommen vor diesem Entfesselten. Also nicht nur gegen die Aufklärung anrebellieren, sondern doch auch wieder ihre Art Ordnung haben möchten. So dass also Gewichtungen festgelegt werden, die sagen, ja, es gibt das Unheimliche, das vom Menschen nicht kontrollierbare, aber uns sind dann doch Werkzeuge beigegeben, um das Unkontrollierbare zu kontrollieren oder um Gewalten anzurufen, die auch jenseitig sind, aber für uns dann in Gegenleistung für zum Beispiel Gehorsam, Bravheit, Frömmigkeit, dieses Unkontrollierbare, zum Beispiel den Teufel kontrollieren. Und dann gibt es die richtig reaktionäre Romantik, die sagt, ach, früher war alles besser. Da gab es das so alles schön geordnet, da konnte nichts passieren, wenn man sich an Regeln hielt. Und auch im Deutschen finden Sie ja eine heute nicht mehr gelesene Form von Mittelalterromantik, wo Sie denken, ach, die Autoren sehnen sich allen Ernstes zurück in so eine Ständegesellschaft, wo alles besser überblickbar war. Und hätten am liebsten im Schloss gelebt, auch wenn es keine richtige Heizung gab und schon gar keine sanitären Einrichtungen. aber es war alles so schön klar. Und jetzt sind Legenden ja seit langem überlieferte Geschichten, die immer wieder erzählt, immer wieder zu Gehör gebracht, immer wieder gelesen werden, oft geografisch oder auf einen Sozialraum beschränkt. Und die werden immer wiederholt, weil da ein Lerneffekt drin steckt. Manchmal ein versteckter, da kommt was Übernatürliches, was aber ganz real warnen will vor Betreten bestimmter riskanter Orte, die da halt verunheimlicht werden, damit man den Leuten nicht 100-mal erklären muss, dass es da ganz viel Geröllschlag gibt und man da halt den Meckel weghalten soll. Und Becker ist jetzt natürlich schnell im Verdacht, naja, wenn der immer so Legenden erzählt, wo alles klar ist, der ist ein Teil der reaktionären Romantik. Wo er dann von damals sagt, ja, ja, es gibt dann eben das andere und da muss man aufpassen, dass man nicht in die Gewalt des anderen, des Unausmessbaren, des Unkontrollierbaren gerät. Man muss sich an Regeln halten und die sind auch ganz klar, die Legenden stellen die dar. Tatsache, fast alle Geschichten von Becker sind Geschichten von Grenzüberschreitungen. Da tun Leute was, was sie besser nicht tun sollten. Und dann passiert was. Und es sind auch Geschichten, in denen es kein Vertun gibt. Das wird ja sogar hier mal gesagt, dies ist keine Einbildung. Da geht es nicht um psychologische Effekte. Da geht es nur um die Frage, ob Leute vielleicht Fieber haben oder wahnsinnig sind oder halt einfach nur was geträumt haben oder ob sie Naturphänomene falsch interpretieren und da eine Beseeltheit hineindenken, die nicht da ist. Die Beseeltheit ist da. Das andere, das Fremde, ist in diesen Geschichten Realität. Das Übersinnliche ist ganz klar Teil der Wirklichkeit. Ein anderer Teil der Wirklichkeit. Und man kann ein paar Geschichten missverständlich so lesen, als hätten wir tatsächlich so einen vierschrötigen, ein bisschen reaktionären Einfallspinsel vor uns, der uns von der guten alten Zeit erzählen will. Da ist zum Beispiel eine Geschichte ganz leicht missverständlich, der Gnom. Ein Hirte, ein Alter, schon in Pension, der mümmelt da sein täglich Brot vor der Kirche und guckt sich das Dorfleben an. Hirte, sinnbildlich, einer, der den anderen sagen kann, wo es lang geht, der eigentlich auf sie aufpasst. Der sieht, dass die jungen Mädels des Dorfes sich nicht mehr an eine Beschränkung halten, die früher ganz selbstverständlich war. Dass man ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr Wasser holen geht an einer etwas entfernt gelegenen Wasserstelle. Weil da spukt es. Und dann will er die Legende erneuern. Er erzählt den jungen Dorfmädels nochmal, warum er das nicht tut. Er macht ihnen klar, was passieren kann. Weil da sind die Gnome zugange, die im Berg ungeheure Schätze verstecken und die einen locken wollen damit, dass man diese Schätze haben kann. Da muss man wegbleiben, dass man nicht verführt wird von denen. Und was passiert, wenn sie junge Menschen vor was warnen, was ganz gefährlich ist, aber irgendwie auch interessant? Natürlich probieren die es aus. Es gibt dann zwei junge Mädchen, die nachts da sofort hingehen und wissen wollen, wie das ist. Und die eine wird vom Wasser beständig gelockt noch, die hört aus dem Wasser heraus diese Stimme, komm, komm. Und die andere wird vom Wind gewarnt. Die hört aus dem Wind heraus, tut es nicht. Da ist noch ein höheres Eingreifen da, also auch eine schirmende Macht, eine Schutzengelmacht. Die kriegen noch eine Chance. Die eine will hinhören, die andere will aufs andere hinhören. Und so kommt es dann natürlich auch, genau wie es der Hirte vorhergesagt hat. Die eine überlebt, die andere bleibt verschwunden. Die kehrt nicht zurück. Damit ist der Warneffekt der Legende im Dorf erneuert. Die jungen Leute kommen wieder sehr früh vom Wasserholen zurück und gehen nicht mehr abends an diese Wasserstelle. Klingt jetzt wirklich wie so eine fromme, biedermeierliche, ermahnende, sei moralisch Nummer. Wäre aber ein Missverständnis. Das Muster ist tatsächlich da, Grenzüberschreitung. Manchmal ist es viel trockener, ein bisschen trockener erzählt als hier. Hier ist zwar auch gar nicht so viel Handlung, bei der wir direkt dabei sind. Es ist ja immer berichtet, es war früher mal. Oder wir müssen rückschließen aus dem bisschen, was wir sehen. Aber es ist viel lebendiger Dialog. Das ist nicht unbedingt typisch für ihn. Aber es gibt viele Geschichten, bei denen man zweimal hingucken muss und dann merkt man, dass das ganz anders gemeint ist mit den Grenzüberschreitungen. den Grenzüberschreitungen im Leben von ihm, ihm wird ja immer gedroht, du darfst die Grenze nicht überschreiten, du willst ins Künstlerische. Das ist dein Verderben. Bleib im Bürgerlichen, sonst kommt die Strafe auf dem Fuße. Und er erfährt ja andere Grenzüberschreitungen in seinem Leben. Seine Frau begeht eine, die er so liebt. Da zerbricht alles. Er muss sich selber aber oft genug vorwerfen, vielleicht kann er nicht genügend verdienen. Vielleicht hat er da eine Grenze überschritten, indem er wirklich Künstler wurde. Oder umgekehrt hat er seinen künstlerischen Genius verraten, weil er jetzt Journalist ist und dann später mal auch ein paar Jahre Romanzensor. Eine Glücksstelle, die man ihm anbietet, die er dann aber wieder verliert. Macht er da das Richtige, indem er Kollegen kujoniert? Oder ist das okay, weil er seine Familie ernähren kann? Oder welche Grenze hat er überschritten? Er, der große Liebende, der eine Geschlechtskrankheit behandeln muss und sich nicht mal sicher sein kann, dass er seine Frau nicht angesteckt hat, der zusätzlich wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, auch Tuberkulose krank war. Es ist auch ein Streit, ob er so jung stirbt an der Syphilis oder an der Tuberkulose. So einer interessiert sich natürlich aus anderen Gründen für Grenzüberschreitungen und die Folgen daraus. Eine andere Geschichte von ihm, das Teufelskreuz. Da ist ein Reisender, der sieht am Wegesrand ein Kreuz und will beten. Also wirklich die systemkonforme Frömmigkeit. Und er kann von Ortskundigen gerade noch zurückgehalten werden. Dann bekommt er die Legende erzählt. Es gab hier einst einen furchtbaren, sadistischen, schinderischen Landherrn, einen Grafen, ganz typisch für Bäckergeschichten. Die Landesherren sind oft Schinder, Sadisten, Leute, die sich an gar keine Regeln mehr halten. Also auch die Allgewalt solch eines Landesherrn, der Leibeigene hat, noch missbrauchen, selbst für die Vorstellungen ihrer Zeit. Nichts gute alte Zeit. Und dieser Schinder quält zwar seine Untertanen, aber eines Tages setzt er seine Untertanen frei und verkauft Ländereien und übergibt alles an die Städter und an die Dörfer und sagt, das gehört jetzt euch, ich brauche Geld, um zu einem Kreuzzug aufzubrechen. Das tut er auch. Aber der Kreuzzug macht ihn nicht fromm und er macht ihn offenbar auch nicht reich, denn er kommt dann zurück und will alle Güter wiederhaben. Die Käufer und Freigesetzten sagen, nein, wir sind jetzt freie Leute, dich sind wir los. Daraufhin wird er ein Raubritter, der mit einer Bande ebenfalls vollkommener, brutalisierter Gestalten die Gegend unglaublich tyrannisiert. Bis man sich zusammentut und die Burg stürmt und alle erschlägt. Auch ihn. Die Leichen unbegraben lässt und seine Rüstung aufhängt in den Trümmern der Burg, damit man weit übers Land hin diese leere Rüstung sehen kann. Es ist vorbei mit ihm. Aber einige Jahre später wird dieser Landstrich wieder geplagt. Eine neue Räuberbande zieht dort ein, nistet sich auf der Burg ein, tyrannisiert die Leute, foltert sie zu Tode, vergewaltigt, brandschatzt. Bis man auch eines dieser Typen Herr wird, und ihn aushorcht und einem sagen kann, ja, wir sind zwar schlimme Gesellen, aber unser Anführer, der sich unserer Bande bemächtigt hat, ist noch viel schlimmer. Wir hausten in dieser Burg und eines Nachts kam ein Kerl in einer Rüstung, der nie das Visier hebt und der schlimmer ist als wir alle zusammen. Wir fürchten unseren eigenen Anführer. Da ahnt man schon, denn seit diesem Tage ja, ist auch die Rüstung verschwunden und hängt da nicht mehr. Der Bande wird man erstmal nicht Herr, bis ein Einsiedler rät, mit bestimmten Gebeten den Kampf zu führen, auch gegen die. Und mit der Hilfe dieser Gebete kann man der Bande Herr werden und man kann den Anführer festsetzen. Der weigert sich, sein Visier zu öffnen, bis er vor Gericht geschleift wird. Vor Gericht muss er das Visier öffnen, man zwingt ihn dazu. Und als man das Visier hochklappt, ist nichts in der Rüstung und sie fällt in sich zusammen. Man sperrt diese Rüstung dann weg, man fürchtet sie und sie beginnt zu marschieren. Sie bricht aus. Man kann sie wieder einfangen, wieder mit Hilfe dieser speziellen Gebete des Einsiedlers. Und es geht so ein paar Mal hin und her, bis der Einsiedler rät, diese Rüstung einzuschmelzen. Die wird eingeschmolzen, ganz furchtbar, es ächzt, es jault, es springen Funken und also es gibt einen Übergriff quasi des Schmelzmetalls auf die Schmiede. Und aus dieser Rüstung macht man ein Kreuz, das Kreuz, das da aufgestellt wird. Es ist der Versuch, das Böse ins Gute umzuformen, es zu bannen. Aber dieses Kreuz bleibt besessen, dieses Symbol des Guten. Wer dort betet, verfällt dem Teufel. Eine schöne Geschichte, aber vor allem, sie beginnt ja damit, dass beinahe ein Reisender, der davon nichts wissen kann, guten Glaubens dort gebetet hätte. Und die, die sich mit dieser Legende auskennen, sagen ihm, damit wärst du dem Teufel verfallen. Das kann er nicht wissen. Was für eine Ordnung ist es denn? Was für eine Unklarheit des Grenzüberschreitens, wenn ich dann, wenn ich vollkommen konform bleiben will, auf der Seite des Guten, in Wirklichkeit einen Grenzübertritt vornehme. Wo man mir keinerlei Schuld zusprechen könnte, aber ich bin dann trotzdem verdammt. Und jetzt schauen wir uns mal diese Geschichte hier näher an. Die ist ja auch auf den ersten Blick eigentlich ein bisschen klar, da ist, wie so oft in solchen Geschichten damals, die Frau die Böse. Da ist dieser liebende junge Mann und den provoziert sie aus Blut, weil sie auch nicht glauben will, dass da draußen was wirklich Böses ist. Sie verspottet ihn als Feigling. Sie möchte ihm auch vorführen, dass seine ganze Legendengläubigkeit nichts taugt, also die falsche Art Ungläubigkeit, die böse Art Zweifel. Und das führt zu seinem Tod. Er wird dann tatsächlich von den Geistern zu einem der ihren gemacht. Er scheint dann aber als Gespenst, was dafür sorgt, nachdem er ihr dieses in seiner neuen Form diese Schärpe zurückgebracht hat, dass auch sie jetzt nicht nur stirbt vor Schrecken, sondern dann ein gespenstisches Nachleben führen muss. Da scheint alles klar. Übertritt, Bestrafung. Ist es aber nicht. Am Anfang alles wieder regelkonform. In der Gegend weiß man, was man nicht tun soll. Da ist Schlimmes passiert in diesem armen Seelenberg, und zwar wahrscheinlich beidseitig. Diese Eitelkeit der Adligen, der Hidalgos, und die Eitelkeit der Templer. Und die haben einander abgeschlachtet. Ihre Reste sind von den Wölfen gefressen worden, man hat sie da verscharrt. Und jetzt müssen die dafür büßen als arme Seelen. Das weiß man, aber man gerät denen nicht in die Quere. Man will den Übertritt nicht, das Verbot soll nicht übertreten werden, man bricht die Jagd ab. Es wird übrigens ganz viel gejagt in Geschichten von Becker. Jagen ist, man kommt in Hitze. Das Adrenalin ist da, man ist im Rausch. Der Eifer, das Ziel vor Augen, dann kommt der Grenzübertritt. Aber hier nicht, man geht zurück. Aber was passiert denn dann? Gut, sie glaubt es nicht, was er erzählt, aber das darf man ja wohl, wenn einem solche düster Geschichten erzählt werden, dass man dann vielleicht ein bisschen skeptisch ist. Er wirbt weiter um sie. Es ist doch glasklar in der Geschichte, er ist verliebt in sie. Und er macht ihr jetzt diesen Antrag, diesen scheinbar harmlosen, eigentlich aber scheinheiligen, du gehst doch bald, nimm doch was von mir entgegen. Und nun ruft sie eine uns heute befremdlich scheinende Regel, aber für diese Zeit und diesen Ort bestimmende ins Gedächtnis. Sie sagt, wenn eine Frau von einem Mann außerhalb ganz klar definierter Sonderfälle solch ein Pfand annimmt, dann ist es seitens der Frau ein Eheversprechen, wenn der Mann sie haben will. Also sie spricht es nicht so aus, weil sie höflich bleibt gegenüber ihrem Verwandten, der sie aufgenommen hat. Aber sie sagt eigentlich, du willst mich reinlegen. Ich kenne den Trick. Wenn ich das Geschenk annehme, bin ich die Deine. Ich will aber nicht die Deine sein. Sehr höflich noch ihn abgeblockt. Und der ist ein Wiesel. Obwohl sie ihm sogar klar gemacht hat, es ist in manchen Varianten falsch übersetzt. Weil er so eine Redewendung da gebraucht, von dem nach Rom gehen, man kommt nicht mit leeren Händen aus Rom zurück. Ich habe das hier klarer gemacht mit dem Papst. Was sie meint ist, ich darf von einem Verwandten an einem Feiertag ein Geschenk entgegennehmen. Da bin ich noch nicht gesellschaftlich geächtet. Da denkt man noch nicht, was ist das denn für ein loses Weib, einfach so ohne Absprache der Eltern quasi ihre Hand wegzugeben. Aber selbst wenn ein älterer Verwandter mir an einem Feiertag, wo es erlaubt ist, ein Geschenk gibt und hinterher sagt, ich will die jetzt zur Frau haben, dann kann ich Nein sagen, so war es nicht gemeint. Dann können meine Eltern sagen, nein, so war es nicht gemeint. Aber er hat gute Chancen, nach Rom zu fahren zum Papst und sich vom Papst bestätigen zu lassen, dass das ein Eheversprechen ist. Selbst dann könnte ich noch in der Falle sitzen. Selbst das ist noch riskant. Das sagt sie da glasklar. Und er bringt sie trotzdem dazu. Das heißt, ihre böse Reaktion in dieser Geschichte auf den ersten Blick, sie provoziert ihn, das zu tun, ist eine Retourkutsche für was, wovon sie nicht sicher sein kann, was dabei herauskommt. Sie hat ihm nachgegeben, diesem Drängen, weil sie ihm nicht sagen will, ich glaube dir kein bisschen, du bist ein verloderter Hund, du willst mich reinlegen. Das traut sie sich nicht. Aber sie weiß, dass sie einen Fuß in der Falle hat, dass es so sein könnte. Und sie will ihm jetzt zumindest eine mitzwiebeln. Das ist ein Fall, wo eine Geschichte mal wieder, wie so oft, schlauer ist als der Mensch, der sie schreibt. Bekehr schreibt ja auch dahin, ja, sie sei so kalt und so. Er hat schon ein bisschen einen Widerwillen gegen diese starke Frau. Trotzdem begreift er, was sie tut. Er verurteilt es, aber er lässt es in der Geschichte stehen. Man kann das begreifen. Und nur darum, nur durch seinen Übertritt, indem er sie aushebeln will, indem er die Konvention gegen sie wendet, indem er lügt wahrscheinlich, bringt er das in Gang, dass sie jetzt diese Grenze überschreitet, die er gezogen hat. Du solltest es eigentlich glauben, sie glaubt es nicht. Sie treibt ihn da hinein, dass er was tut, wovon er selbst ihr versichert hat, das wäre mein Untergang. Weckt seine Männlichkeit auf und seine Liebesschwüre, er tut es und er wird prompt dafür bestraft und sie wird prompt dafür bestraft. Da ist was zutiefst in Unordnung. In einer Legende, die scheinbar zeigt, wie alles funktioniert und wie ein Räderwerk greift alles logisch ineinander und man hätte es ja kommen sehen, herrscht in Wirklichkeit eine große Unordnung. Und das ist ganz typisch für diese nur an der Oberfläche so ruhigen und in sich ruhenden Legenden von ihm. Es ist eine schwer zu vermittelnde Literatur heute, ganz klar. Horror, Schauer hat sich anderswohin bewegt. Also selbst wenn wir zurückgucken und die noch zugänglichen Klassiker des frühen 20. Jahrhunderts angucken, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Aber so sind auch andere große Klassiker eben der Romantik. Auch E.T.A. Hoffmann liest sich heute nicht mehr einfach so weg für jemanden, der gerade mal mit Stephen King eingestiegen ist in Horror- oder Schauerliteratur. Da braucht man einige Übung. Das würde ich auch bei Bekehr sagen, wenn Sie sich vor dem manchmal spröden, manchmal brokatigen, manchmal ein bisschen betulichen in manchen Momenten nicht scheuen, dann merken Sie eine Seite weiter, dass es gar nicht so betulich oder brokatig war. Die gute Nachricht ist, er ist in Spanien ja viel verlegt worden und bis heute, es gibt auch Penguin Classics davon, allerdings auf Spanisch. Es ist einiges ins Englische übersetzt, aber es gibt neuere deutsche Ausgaben, wenn auch jetzt schon seit längerem vergriffen. Glättkotta hat in der Hobbit-Presse, die ja mal so das Edelste war im deutschen Fantastikbereich, Tempi Passati, eine Auswahl von Fantasiestücken vorgelegt, die grünen Augen. Im Schuber ein Broschurbändchen, ist in Antiquariaten noch gut zu haben, ist von Fritz Vogelsang übersetzt. Fritz Vogelsang war Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und ist dann weggegangen und einer der großen Spanisch-Übersetzer geworden. Dieses Buch ist eher am Anfang seiner Übersetzerkarriere. Der ist auch dorthin gezogen dann. Man merkt, wie er arbeitet an den Geschichten. Manchmal folgt er noch, weil er das Fremde auch will, ganz stark der Satzkonstruktion der Originale. Also er ist manchmal im Deutschen ein bisschen sperriger, als, glaube ich, Becker im Original ist und sich liest. Aber A, da kann man sich einlesen und B, die meisten Geschichten sind dann, Anführungszeichen, flüssiger übersetzt, ein bisschen weniger sperrig, vorsätzlich sperrig. Und er neigt dazu, das etwas entlegenere, blumigere Wort zu wählen. Andere Übersetzer neigen dazu, den Becker ein bisschen zu glatt und zu prosaisch und alltäglich zu übersetzen. Übersetzungen sind immer Annäherungen, sind immer Interpretationen dessen, was der, der übersetzt, herausliest, wie derjenige oder diejenige den Text versteht. Also mit die grünen Augen machen Sie nichts falsch. Sie können einiges falsch machen, wenn Sie mal zu kurz suchen, weil Sie sehen werden, dass es ganz, ganz viele E-Book-Ausgaben gibt von Beckers Erzählungen. Die gibt es deshalb, weil man heutzutage, die sind natürlich rechtefrei. Also jeder kann das übersetzen und publizieren oder im Original publizieren, wie er mag. Da fallen keine Lizenzgebühren an. Das ist gemeinfrei, wie das heißt. Und Sie können das durch den Google-Übersetzer jagen und dann haben Sie ruckzuck ein E-Book. Der Google-Übersetzer ist auch viel besser geworden, aber es ist halt keine Literatur, was dabei herauskommt. Es ist eine mehr oder weniger genaue Inhaltsangabe mit einigen schlimmen Fehlern und Schnitzern. Solche E-Books schwirren herum, wenn Sie auf den einschlägigen Portalen suchen. Es gibt aber auch welche, und Sie erkennen sie im Normalfall an den ältlichen Vorworten sofort, ne, wo man halt ältere Becker-Sammlungen eingescannt hat, und die sind dann lesbar. Da werden Sie, wenn Sie es mit dem Vogelsang abgleichen oder mit dem Original, auch beim einen oder anderen Satz natürlich denken, wie bei jeder Übersetzung, da gefällt mir was anderes besser. Aber auch da machen Sie nichts falsch. Aber gucken Sie drauf. Sobald Sie kein Vorwort haben, in einem dieser E-Books, wenn Sie mal reinschauen wollen, also gibt es wahrscheinlich sogar gratis auch, zum Teil, wäre ich vorsichtig. Diese Ausgaben dagegen, die ein solches Vorwort haben, auch wenn sie Anfang des 20. Jahrhunderts übersetzt sind, bringen schon die Sinnlichkeit der Geschichten und die Doppelbödigkeit der Geschichten. Wo Sie ihn auch finden können, immer wieder, und da lehrt er auch was, wie sich die Sache entwickelt hat, hier zum Beispiel, es gab mal von Gled Cotta den Versuch, regelmäßige Almanache der Fantastik herauszubringen. Und dann halt nicht nur aus dem Angelsächsischen, sondern eben auch Frankreich, Italien, Spanien zum Beispiel im Blick zu haben. Das war damals der Ansatz zu sagen, das ist doch Weltliteratur. Fantastik ist Weltliteratur. Lasst uns die gucken. Kein Zufall, dass es dieses Gled Cotta-Projekt, trotz des guten Namens von Gled Cotta und trotz des eigentlich theoretisch großen Kundenkreises, das war der Tolkien-Verlag und ist es heute noch, der Herr-der-Ringe-Verlag, da müsste ein großes Publikum vorhanden sein, das sagt, da greife ich mal danach. Wenn das der Tolkien-Verlag ist, probiere ich das aus. Das war nicht an den Mann und an die Frau zu bringen. Und in neueren Anthologien taucht er nicht auf. Das ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, dass in neueren Anthologien der Fantastik ein paar bekannte Namen auftauchen und vor allem immer wieder die Angelsachsen. Es hat sich da sehr verengt. Das hat sich jetzt wieder geändert in der allerneuesten Fantastik, die ja mit Vielfalt für sich wirbt und sagt, wir haben jetzt asiatische Hintergründe in unseren Geschichten, wir haben Queerness in den Geschichten, wir haben afrikanische Mythologien in unseren Geschichten aufgegriffen. Ja, das ist alles schön und gut, also als Ansatz. Die Literatur selbst ist dann oft halt alles andere als schön und gut, sondern serienmäßig verfertigter Pfusch. Aber dass es Vielfalt schon mal gab, mit der Einschränkung, dass es halt hauptsächlich männliche Autoren waren, dass es hauptsächlich weiße Helden und Protagonistinnen sind und dass im 19. Jahrhundert der Rassismus der Zeit drin steckt. Aber ansonsten dieser Blick, das Fantastik, was ist ein Menschheitsanliegen, das wir in allen anderen Kulturen auch finden, das war schon mal vorhanden, sehr stark. Und Becker ist die lustige Figur, der einerseits die Chance dazu gäbe, im europäischen Ausland drüber rauszugucken, über diese Grenze, und dann im Moment seines größten Ruhms gleich wieder eingefangen wird als der deutsche Bäckerenkel. Wo es gleich wieder nicht wahrhaben will, dass man da in was anderes hineinguckt. Aber wenn Sie ältere Fantastik-Almanache finden und es steht was von Gustavo Adolfo Bécquer drin oder Bäcker, nachdem wer es auch in Spanien ausspricht und wie er es betont, dann greifen Sie zu, dann können Sie wenig falsch machen. Vermutlich ist der Horizont dieser Anthologisten ein interessanter, ein ganz anderer, als er dann Jahrzehnte später war und als er heute wieder sein würde. Also ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken von Gustavo Adolfo Bécquer. Sie kriegen es für ein paar Euro im Antiquariat. Also diese Fritz Vogelsang-Ausgabe, ne, die ist gar nicht so oft verkauft worden damals, aber offenbar sind die alle schön und brav jetzt im Antiquariat gelandet. Ganz wenige Leute haben es weggeschmissen. Ne. Die ist leicht zu haben. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich danke Dorothea Balzer fürs Vorlesen. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Kommen Sie gut nach Hause und beten Sie nicht vor den falschen Kreuzen.